um aufzuzeigen, das ist der häufigste und normalste Faschismus im Bürgerbewusstsein ist, wenn das kommt. Und es wird auch nicht besser dadurch, dass man so auf unserer ganzen Steuern werden für U-Boote und Kanonen verplempert. Wenn die Leute ernsthaft was dagegen hätten, dann würden sie nicht nur zu U-Booten und Kanonen, sondern auch zu Steuern eine ganz andere Stellung einnehmen. Oder Steuern, das ist das Betätigungsfeld aller Klassen, sich ihren gesunden Menschenverstand einzuüben. Das ist das Interesse am Staat zu seinem eigenen gemacht, die Umkehrung wovon sein eigenes in eins am Staat verwandelt. Da fängt schon hier die Umkehrung an. Ich bin dafür, dass der Staat schon Steuern eintreibt, alle Leute blöd und vor allem die einen sehr. Aber das soll er doch damit nicht machen. Also der Staat soll sich viel ordentlicher machen, als er schon ist. Und eine Sache ist dadurch überhaupt nicht kritisiert, dass der Staat Steuergelder für sie ausgibt. Genauso wie der Staat umgekehrt nicht durch die Steuern zu kritisieren. Es sei denn, man sagt wirklich, wo Steuern sind. Zwangsabgaben, die der Staat seinen Leuten abverlangt, für das, was bisher besprochen worden ist, als Maßnahmen. Da müssen die Staatsmänner unterhalten werden, da muss Rechtspolizei unterhalten werden und da müssen Gelder her für die Dienstleistungen, sagt bewusst, an den beiden Klassen. Und auch noch an anderen Klassen. Das nimmt sich der Staat von den Leuten ohne Versprechen auf, darauf, dass sie dafür was kriegen. Das simple Gewaltakt, erster Artikel, erster Paragraph der Steuergesetzgebung, die alte Reichsverordnung, hat halt, das ist nicht mit dem Recht auf Gegenleistung. Jeder weiß auch, dass es Steuern gibt, die gebunden sind, wo sich dann herausstellt, die sind überhaupt nicht gebunden, dass es da Streitigkeiten zwischen Bund und Ländern gibt, wer sich was unter den Nagel reißt. Aber jeder weiß auch, wenn ich jetzt Lohnsteuer zahle, dann heißt das nicht, dass der Staat mir dafür die oder jene Leistung, sei es Kindergeld oder sonst was, gibt. Er macht sich gerade frei, unabhängig davon, was die Bürger an Ansprüchen im Kopf haben. Er verlangt ihnen das Geld ab und sorgt dafür, dass alles läuft. Und er sorgt dafür nach seinen unterschiedlichen Kriterien. An der Form des Einzugs der Steuern kann man was sehen, am Anfang angedeutet. Den einen, den traut er einfach nicht über den Weg. Dann sage ich, als Staat, ja wenn ich denen eine Frist gebe, am Monatsende, am Jahresende ihr Steuer abzurechnen, da haben die doch verfressen. Also, die ziehe ich gleich aber aus dem Lohnstreifen. Das ist also ein Staatsmann oder ein sicheres Gespür für die Weltenläufte. Die Gesetze gemacht haben, die wissen, das sind Leute, die haben Not, die sind arm. Ich erinnere doch daran, dass das Faktum der Lohnarbeit ist und war und bleibt, solange es gibt. Und nicht die Sinnkrise, dass der Mensch denkt, er hat seine Individualität nicht mehr verwirklicht, wenn er nicht mehr einen Automaten, nicht mehr einen Kotzbetrieb kann. Das wird ja hier den Leuten erzählt an der Bremer Uni. Der rechnet mit der Armut der Leute. So, dass er sich sichert, von denen knöpft die Steuer sicher an. Den anderen, wenn er lässt eine Einkommensteuererklärung vorlegen, dann überprüft er die und dann wird geschwindelt, dann gibt es eine Verhandlung. Der Steuerberater ernährt sich noch davon, dass so hin und her geschummelt wird. Und dann gibt es Steuererleichterungen noch und noch. Es gibt in Bremen eine originelle Idee, die empfehle ich jedem zur Kenntnisnahme. Ich nenne keine Namen, aber die Erfindung, einen Steuerstaat und Konsequenzen draus zu ziehen, bitte schön, lest nach in der Zeitung, was das für eine Kritik am kapitalistischen Staat ist. Nur eins, ich bin mir sicher, die flippt noch rechts aus und der MSB Sparakus will doch einen Arbeiter- und Bauernstaat. Die sollen sich von diesen Menschen so langsam mal distanzieren. Haushalt. Ist was? Gibt's keinen Einwand? Na, du kannst noch laut sagen. Nein, das ist ihr Problem, ne? Das angegriffen werden, das machen sie, das merken sie schon laufen, ne? Wir haben ein anderes Problem. Ich weiß auch, warum ihr euch nicht distanzieren könnt davon, was der Hegel schreibt, ne? Weil es gibt halt gewisse Gemeinsamkeiten zwischen denen, die den Staat rechts rumritten wollen und denen, die ihn links rumritten wollen. Und ein Arbeiter- und Bauernstaat ist halt auch keine gemütliche Angelegenheit, zumindest für manche nicht. Ich kann euch einen Begriff sagen. Versteht? Sie haben nie das Problem, was Sie jetzt hier diskutieren. Sie haben ein anderes Problem auf der Welt. An einem Vergleich mit mir. Wenn ich in ein Wirtshaus gehe, ja, und das Bier ist nicht kalt, da schimpfe ich und so, das war Matzbier. Wisst, was ihr dann sagt? Das ist eine Ungerechtigkeit! Soll ich euch noch das Fluch dazu, das ihr dazu schreibt? Gemeinsam muss man gegen die Ungerechtigkeiten sein. Ein Gesetz muss her. Man muss die Bierkühlgesetzgebung vernovellieren. Und dann, vielleicht steckt der Strauß dahinter oder der CIA. Oder, wenn die nicht sind, dann war die MG schuld, weil wie die MG noch nicht in Bremen war, war das Bier ja immer kalt. Das ist euer Fluch, glaube ich. Wenn ihr dann auf eure Veranstaltung am Punkt schafft, wo die öffentliche Heuchelei, das Ungerechtigkeitsproblem und so weiter nicht vorkommt, ja, dann trinke ich einmal ein Bier mit euch. Haushalt. Gibt wiederum die Fortsetzung, also mit den Steuern muss er umgehen, er muss alle Leistungen, macht den Mussübergang wieder, muss er über die Runden kriegen und weiß doch, er schafft sich immer neue Quellen von Bedürfnis nach Staatsleistungen. Hier kündigt sich schon an, dass der Staat natürlich nicht alle Staatsleistungen befriedigt. Es geht ja auch gar nicht um Befriedigung, sondern um Erhaltung des Gegensatzes. Auf Kosten der einen und zugunsten der anderen. Nicht, weil es die Absicht des Staates wäre, ich unterstütze die Kapitalistenklasse oder ich mache mich zu ihrem Büttel, Hörigkeit, sondern weil er keinen anderen Zweck hat, wie die Sache am Laufen zu halten. Haushaltsdebatten sind also Debatten über, wie geht alles weiter. Der Staat sortiert sein Geld, das er eingenommen hat, sortiert seine Ausgaben, das geht per Bundestag und dann debattieren sie alles. Und jetzt kommen Leute. Nehmen wir den Strauß. Die SPD ist an der Regierung und macht es alle Normalste, was einen Staatshaushalt betrifft. Beschließt Ausgaben, für die das Geld nicht da ist. Geht der Strauß vor und behauptet, das ist ja wohl das Höchste. Geld ausgeben, was nicht da ist, Schuldenmacher, Pleite, Staat schlecht führt, schlecht regiert. Es gibt noch andere Leute. Ich nehme jetzt einmal nicht den Spanakus und die DKB, sondern ich nehme ihre italienischen Geschwister. Die sagen, das ist überhaupt ein Malgoverno. Ein Malgoverno. Das heißt, es kommt von Mal schlecht und Governo Regierung. Eine schlechte Regierung, das ist das Wort in Italien. Das ist, die regieren nicht gut. Also nach allem, was ich jetzt eben Staat losgelassen habe, die paar Stichwörter überhaupt los zu den 7 Punkten. Eine Staatskritik, die regieren nicht gut. Die halten ihr Kassa nicht in Ordnung. Wo die doch im Haushalt beschließen mit ihren Schulden, die brauchen die Kassa überhaupt nicht in Ordnung zu halten. Die sorgen sogar für eine Inflation, sie machen Schulden und wissen auch, woher sie das Geld wieder reinkriegen. Da gibt Leute, die kümmern sich darum, wie der Staat seiner Kassen wieder vollkriegt und besser wieder vollkriegt. Die machen Sanierungsprogramme. Die machen sogar Programme für Gewerkschaften, damit sie sich zurückhalten beim Lohnkampf. Denn es kommt ja auf den politischen Kampf an, auf die Bewältigung der Krise, auf die Rettung Italiens. Das hat natürlich mit euch nichts zu tun. Klar, ihr seid ja anders. Haushaltsdebatten pflegen die öffentliche Heuchelei auch in den Medien, die Bürger untereinander, in der Form, dass man sich ganz als moralischer Saubermann hinstellt, indem man sagt, wir bräuchten einen Staat, bei dem alles klappt, aber bitte schön bei dem aufmerken. Nicht der dafür sorgt, dass in der Gesellschaft allen gut geht, sondern der auf sich besser aufpasst. der seine Angelegenheiten besser regelt. Also das ist eine Abteilung, in die auch das Nixon-Lübcke-Beispiel gehört. Wir brauchen einen besseren Staat. Er ist so schlecht. Das ist schon gar kein Gedanke mehr an, was bringt der Staat eigentlich für die Bürger. Also vorgestern habe ich gesehen am Fernsehen eine Diskussion mit Frank Zeppe und so. Der hat auch prompt so argumentiert, als Gewerkschaftsvertreter hat er da gesprochen, die sprechen ja jedes Mal als was anderes, ne? Als Gewerkschaftsvertreter gesprochen und Professor, doch auch das noch. Und hat gemeint, es wären schon Mittel da. Also er ist gefragt worden von dem Moderierer, wie steht es, gibt es Maßnahmen zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit? Dann hat der gemeint, er muss argumentieren, ja, da gäbe es welche. Fragt ihn der Moderierer gleich drauf, ja, und woher das Geld nehmen? Ja, sagt er, es sind schon Mittel da, sagt der andere, nein, es sind keine Schulden gibt. Ja, sagt er, mit den Schulden ist er, sagt, die kann man auch besser einsetzen und rauf und runter. Lässt sich also ernsthaft auf die Debatte ein, wie wird der Staat besser gemacht, wie wird besser regiert? Also, ihr fragt immer noch unseren Standpunkt. Das gibt es bei uns nicht. Was habt ihr? Dass wir uns die Sorgen des Staates machen, wie man die Leute besser deckelt. Wir machen uns an die heuchlerische Sorge, wie die Leute besser sich mit dem Staat einverstanden erklären können, wie ihr euch macht. Ihr macht ja sogar beim AStA. Wie ist der AStA die Vertretung der Studenten? Ach, Fluchtberg habe ich heute wieder gesehen, da macht er wieder den Staat in Kleinen, obwohl es sich gar nicht um Staat handelt hier an der Uni. Ihr bildet es aber lässig alles ab. Wieso wählen so wenig Studenten, ist euer Sorg schon wieder, das war doch erst im Januar. Merkt ihr nicht, dass das die Grundform bürgerlicher Heuchelei ist, statt zu sagen, wählt MSD, er hat folgende Absichten, folgende Argumente, sagt er, es geht doch nicht, dass die Studentenschaft sich so wenig um die öffentliche Angelegenheit erst da kümmert. Schämt euch doch ein wenig für so los, Mensch. Wirtschaftspolitik ist also dann der zweckmäßige Umgang mit dem getätigten Haushaltsplan. Und darüber, über Punkt 8, wird der Punkt 5 zu was ganz Neuem. Also ich erinnere, da war Klassenstaat für beide Klassen. Der Staat hat eine ganz positive Stellung zu beiden Klassen. Der ist für beide zu haben. So erhält er die eine auf Kosten der anderen. Jetzt auf einmal bei Wirtschaftspolitik, da fällt ihm was Furchtbares auf. Dass das Wohlergehen der Sorte Reichtum, die er pflegt, der schätzt ja Privateigentum, das wächst. Und für dieses Wachstum hat er alles getan, dass dieses Wohlergehen laufend ja, Konjunkturen bringt, Krisen halt. Er macht also Konjunkturpolitik, weil er merkt, dass das Wachstum immer wieder ausbleibt. Und der Witz an der Konjunkturpolitik ist einerseits, dass sie für die eine Klasse den Zweck verfolgt, es wieder lohnend zu machen, ein Wachstum herzubringen. Für die andere Klasse aber darauf aufzumerken, dass sie nicht nur das Normale aushalten, was mit ihrer Lohnarbeit verbunden ist, sondern auch noch das Außergewöhnliche, welches die Krise hervorbringt. Also, es gibt Ideologien, die heißen zyklisch, antizyklisch. Ob Wachstum das oberste Ziel wäre, ob es mir vielleicht die Stabilität der Preise sein soll und so weiter. Ich habe es gleich vorweggenommen, es sind alles Ideologien. Es geht nur ums Wachstum. Und alles andere ist Mittel dafür. Ich mache aber jetzt noch eine kurze Pause. Und dann erledigen wir die Wirtschaftspolitik und den Rest. Hier in Bremen, auch an anderen Universitäten, aber hier ist es halt extrem schlimm auffällt, welche Verkehrsformen, vorhin habe ich ein paar angegriffen bei den Spartakisten, welche Verkehrsformen eigentlich noch üblich sind. Also das ist gewissermaßen jetzt ein Auftrag an die MG in Bremen. Also so eine Dummheit, ich will nicht sagen, dass es übermäßig gemein ist, weil das ist es wirklich auch nicht in dem Fall. Aber es war eine Dummheit, wie zum Beispiel, halt deine Vorlesung weiter. Mit dem Tonfall, mit dem Gesichtsausdruck vorgetragen, jetzt habe ich das aber gegeben. Also als wäre es eine Kritik an irgendwas vorgetragen. Die muss halt aufhören, aber nicht deswegen, weil die MG drüber lacht, sondern weil mit der Zeit jeder Student weiß, ob er jetzt für uns oder gegen uns ist. dass das kein Argument gegen nichts und niemanden sein kann. Also die da drüben, die dann ihr Teach-In über uns machen, die tragen das doch auch nicht im Wechselgesang mit abschließendem Chor vor. Das stimmt doch gar nicht. Aber es ist noch üblich, solche Sachen vorzubringen. Warum? Woran wird da überall appelliert? Vorlesung wäre was ganz furchtbar Schlimmes. Da kommt nämlich einer mit dem festen Anspruch, was zu wissen und dieses Wissen zur Disposition zu stellen, zweifelt es an, halt es für richtig oder nicht. Das waren die Vorlesungen früher mal in den frühen Tagen bürgerlicher Wissenschaft. Jetzt sind die Prüfungen Instrumente. Das ist was ganz anderes. Bei uns ist es kein Prüfungsinstrument. Das ist eben, wir stellen zur Disposition Märkte, was wir vom Staat von Auffassung haben und warum. Seht es ein, passt euch was nicht. Plan uns an, wir planen mal zurück. Da sagen die, halt eine Vorlesung. Vorlesung, das Stichwort reicht zur Kritik. Ja klar, in Bremen gibt es an der Uni keine Vorlesungen mehr, außer in den Bereichen, wo es Not tut, also Naturwetter und sowas. Da wird gelabert. Da relativiert man sich sofort von vornherein, sodass man gar nicht erst zu diskutieren braucht, weil ja jeder mit derselben Meinung kommt, wie er weggeht. Da findet ja die Auseinandersetzung gar nicht mehr statt, die der mit Überzeugung vorgetragene Standpunkt mit seinen Begründungen, die der erreicht, findet ja gar nicht statt. Also machen wir, jetzt hätten wir was Furchtbares für den Studenten. Wie wird denn? Wenn unsere Leute kritisieren in anderen Übungen hier, da kommt als erstes nicht, das ist falsch, sondern da kommt, ihr übergeht uns. Wie kann man denn das eigentlich machen, wenn man es argumentieren, es labern anfängt, wie kann man denn jemand eigentlich übergehen? Es ist eine logische Unmöglichkeit. Man fängt doch gerade an, sich mit dem auseinanderzusetzen. Da gibt es in Bremen noch das Argument, das zieht auf eine Vergewaltigung des anderen Willens. Und gleichzeitig dieselben Leute machen für die Gewaltigung sämtlicher Willen, für die Vergewaltigung sämtlicher Willen an der Universität, durch nur weil jede Hochschulgesetze und so weiter Reklame. Das müsst ihr zum Verschwinden bringen. Ach, also ich bin einmal dafür, macht einmal eine Veröffentlichung über die Dummheiten Bremer Hochschulpolitik und zeigt auch, welche Gemeinheiten dahinter stecken. Und vor allen Dingen Gemeinheiten nicht uns gegenüber, uns kratzt doch nicht an, sondern die Gemeinheiten gegenüber dem ganz normalen Publikum, wie so eigentlich die Leute wie Kinder behandelt werden. Jetzt zur Wirtschaftspolitik. Der Staat macht also 1-7, Haushalt beschlossen, und er geht ein jetzt auf die Notwendigkeiten, erstens alle die schon feststehen und merkt, es gibt Krisen, es gibt Schwierigkeiten in dem ökonomischen Erfolg, den er sich wünscht. Der Witz ist, der kann das Wachstum natürlich auch nicht wieder mal in Profitraten und sonst was messen, aber er merkt ja, die Steuern bleiben aus. Er merkt auch noch ganz anders, es gibt soziale Konflikte, er muss mehr Arbeitslosengeld, mehr Versicherungssummen und so weiter ausbezahlen wieder, obwohl er die doch kassieren hat, um sie für was anderes zu verwenden, fürs Wachstum eben. Wirtschaftspolitik ist, wenn überhaupt über sie gestritten wird in der bürgerlichen Welt, der Punkt, wo schon alle ganz feste Staatshänger sind. Also das ist das, was auch die Bremer Ökonomie so beherrscht, selbst wenn sie sich ganz links und auch DKP-freundlich gibt oder verwandt. Es ist der feste Standpunkt, der nie verlassen zur Rettung, zur Sicherung des Wachstums tun. Das ist Punkt A. Der Zusatzpunkt, der bei linken Ökonomen noch reinkommt, ist immer noch der Aberglaube B. Was kann man tun? Fortgesetzt, so dass es den Arbeitern, ja auch immer unterprivilegierte Hasen, besser geht. Da wird das glatt, das Wachstum als Mittel derer, die es besorgen müssen durch ihre Opfer, unterstellt, immer wieder vorgestellt, immer wieder propagiert. Also mit Marx würde man sagen, man müsste eine Form der Mehrwertauspressung erfinden, wo der Mehrwert bei den Ausgepressten ist. Und das aber nicht nur erfinden, ideell, sondern sagen, für die müsste der Staat sorgen. Und auch das gibt es schon in gewissen Gegenden. Wirtschaftspolitik heißt also, der Staat tritt jetzt in ein Verhältnis zu all seinen Sachen, zu denen er sich praktisch bekannt hat, und sucht das Wachstum so zu retten, dass er alle ihm widerstreitenden Ansprüche von Bürgern an sich relativiert. Der nimmt also das Argument von links begeistert auf und sagt, jawohl, das Wachstum ist die Voraussetzung für den Wohlstand aller. Also sollen die Leute jetzt erst einmal gefälligst warten. Es wird für das Wachstum gesorgt und es sind folgende Maßnahmen fällig. Also der nimmt das begeistert auf, dieses Wachstum ist das Mittel der Massen und sorgt für das Wachstum. Er sorgt dafür, dass es wieder rentiert, zu investieren und so weiter. Die Relativierung betrifft also die ganze Abteilung 5, die war schon analysiert. Sozialstaat, was steckt denn eigentlich hinter den Leistungen für die Opfer dieses Wirtschaftssystems? Es sind Leistungen führt, dass sie sich halt als Opfer weiter brauchbar erhalten können überhaupt. Das ist es, was er sichert. Positiver Bezug darauf. Jetzt relativiert er das noch und die Beispiele dafür haben wir dieser Tage in. Wie wir die Arbeitslosenversicherung verschärft, die Auflagen, die jeder erfüllen muss, wie sieht es mit den Renten aus? Wie sieht es mit der Familienpolitik aus? Einfach, das macht mich so kirre, deswegen erzähle ich das jetzt nochmal, ich habe es neulich schon erzählt. Die jüngste Propagandakampagne in Familienpolitik ist eine wirtschaftspolitische. Die geht nicht mehr darüber, dass in Familienpolitik sein muss, sprich gewisse Unterstützungen, damit überhaupt die Leute noch genügend Kinder machen, sondern jetzt wirtschaftspolitisch wird diskutiert, sterben die Deutschen aus. Da wird es doch, wer sollten im Jahr 1985 die Renten von den dann Altgewordenen bezahlen, oder 95, wenn jetzt glauben, weniger Kinder rauskommen. Öffentlich, jeden Tag stehen diese Faschistereien, das ist so viel vor Mutterkreuz, sind reine Faschistereien offen ausgesprochen, Kinder sind ein Mittel des Staates bei der Erzeugung des Reichtums, die er fördert. Und da lassen sich die Leute auch nicht auf die Palme bringen. Ich gehe aber dann darauf ein, wodurch sie sich auf die Palme bringen lassen müssten und vielleicht. Wirtschaftspolitik sieht noch an den Leistungen des Sozialstaats, die ja bitter notwendig sind, die also diese Existenzminimum-Geschichten betreffen, zieht er noch was ab. Das ist der Wirtschaftspolitiker. Er macht einseitig ideellen Gesamtkapitalisten. Er hebt den gegen den Sozialstaat raus. Und besorgt auf die Tour die Durchsetzung der Krise. Antizyklisch heißt eben nicht, der Staat tut was gegen die Krise. Und selbst unsere Linken, die haben alle gesagt, in den 50er, 60er Jahren, ach Gott, der Staat hat es in der Hand. Der Keynesianismus längst, er bringt. Ja, was bringt er denn? Dass die Leute es aushalten, was ihnen abverlangt wird. Und da zu Veranstalter der Gesetze, die den Leuten neue Zwänge auferlegen, agitiert mit der nötigen politischen Moral und stellt ständig öffentlich Vergleiche an, wie gut es früher geht und künftig wieder sein wird. Was die Details von Wirtschaftspolitik anlangt, ist halt nicht mehr zu machen. Die bekanntesten Beispiele habe ich gesagt mit Steuergesetzgebung, da war es angesprochen, wie werden die Steuern modifiziert? So, dass sie dem Wachstum dienen. Wie werden die Familienpolitik modifiziert, so, dass sie dem Wachstum dienen? Wie werden die Arbeitslosenfrage, die Eintreibung von Versicherungsbeiträgen modifiziert, dass sie dem Wachstum dienen? Alles so einseitig schlicht und jeden Tag steht in der Zeitung. Und wahrscheinlich schockiert manche, das soll eine Staatstheorie sein, was der da erzählt davon. Das Theoretische drin besteht eigentlich hier nur darin, dass es hat seinen guten Grund, dass ein ganz ordentlicher Rechtsstaat und demokratischer Staat so auf den Leuten rumhackt mit diesem Ziel Wachstum. Denn er verdankt sich ja seit Paragraph 1 nur dem Gegensatz, auf den ihn alles ankommt. Ein Problem gibt es allerdings für den Staat, der jetzt den 8. auch noch mit erledigt hat. Der muss aufpassen, dass ihm, also jetzt nicht Klassenkampf untereinander, das war in Paragraph 5, dass sie sich nicht wehren gegen die Zumutungen des Kapitals, dass ihm die Leute nicht ausflippen. Und deswegen stellt er ständig seine Regierungsmannschaft zur Disposition, sonst nichts. Demokratie als ein Mittel der Zustimmung der Opfer, die man ständig erzeugt mit Hilfe der Staatsgewalt. Das ist ein feiner Fortschritt in der Welt. Früher haben wir gleich einer draufgekriegt und jetzt kriegt man sie drauf. Und das noch zustimmen. Und das noch drüber entscheiden, wie man sie drauf haben will.